Guten Morgen. Haben es ja doch mehr geschafft als gedacht. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen auf der CPU mit unserem ersten Vortragenden heute, der das Vortragsprogramm eröffnet, der Professor Kagel hier von der Universität Ulm. Und ich finde es sehr schön, dass der Frank hier den Vortrag heute halten kann und etwas zu seinem Projekt, was hier auch an der Uni entwickelt wurde, nochmal erklärt und erzählt. Weil Frank ist schon seit 92 Mitglied im CCC und auch schon mit einer niedrigen dreistelligen Mitgliedsnummer. Also er ist schon eine Weile dabei und es ist umso schöner dann auch zu sehen, wie er da seinen Weg zum Professor gemacht hat und jetzt hier die Chaos Party eröffnen kann mit seinem ersten Vortrag. Frank, Dankeschön. Viel Spaß.
Ja. Hallo zusammen und erstmal guten Morgen. Ich habe gerade schon gefragt, wie lang es gestern Abend ging. Nico rollt die Augen, also offensichtlich länger. Umso schöner, dass ein paar sich schon zu so früher Zeit wieder aus dem Schlafsack oder dem Bett gequält haben. Ich selber hatte auch ein bisschen eine längere Nacht. Also meine Folien wurden, wie sich das für einen CCC-Vortrag gehört, heute Nacht um 2 fertig. Nachdem Thomas mich vor einer guten Woche gefragt hat, ob ich irgendwie hier heute einen Vortrag halten könnte, und dazwischen noch Urlaub angesagt war, war das jetzt alles ein bisschen kurzfristiger. Aber ich hoffe und denke, dass ich trotzdem ein paar spannende Themen mitgebracht habe. Zum einen möchte ich drüber reden, ja, über ein Thema reden, was die Security-Szene schon jetzt seit, ja, ich würde mal sagen, 2, 3 Jahren verstärkt wieder beschäftigt, nämlich Hardware-Security. Welche Auswirkungen hat das eigentlich, dass unsere Systeme, unsere CPUs, aber auch dann die Betriebssysteme drauf etc. immer komplexer werden? Welche Auswirkungen hat das auf Security? Und ja, wenn ich da die Stichworte Spectre und Meltdown nenne, dann weiß jeder, worum es nachher gleich gehen wird. Das sind natürlich Arbeiten, die haben nicht wir gemacht, das haben Forscher und Hacker rund um den Globus gemacht, zum Beispiel von der TU Graz. Ich wollte dann aber im zweiten Teil des Vortrags auch ein bisschen darauf eingehen, was oder auf ein Beispiel zeigen von unserer eigenen Forschung. Und da geht es, ohne mehr verraten zu wollen, um SEP. Ja, das dann aber im zweiten Teil. Ja, ansonsten beschäftigen wir uns bei uns im Institut mit Netzwerksicherheit, mit Systemsicherheit, mit Datenschutz, Privacy, Privacy Enhancing Technologies. Wir haben da also ein breites Spektrum an Forschungsthemen, wo wir versuchen, die Welt etwas sicherer und datenschutzfreundlicher zu machen. Aber da will ich jetzt nicht länger drauf eingehen. Stattdessen will ich heute über Isolation reden. Ja, das ist, man sagt mir ja manchmal auch Hackern nach, dass sie irgendwie isoliert werden. Wenn man so eine Chaos-Party sich anschaut, dann stellt man natürlich fest, genau das Gegenteil ist der Fall. Hacker sind sehr soziale Wesen, die gerne zusammenkommen. Ja, und während Isolation vielleicht im menschlichen Kontext eher unerwünscht ist, was Schlechtes ist, ist Isolation in der Security eines der Kernthemen, eine der Kernmechanismen, von dem eigentlich unsere ganze Security abhängt, gerade im Bereich Betriebssysteme, im Bereich Netze. Ja, das fängt damit an, dass wir mitunter dann kritische Daten einfach auf unterschiedliche Rechner verteilen und zwischen diesen Rechnern, ja, das ist hier angedeutet, gibt es dann irgendwelche Isolationsmechanismen, die verhindern, dass Daten zwischen diesen beiden Systemen beliebig frei fließen können. Zum Beispiel muss ich mich eben, wenn ich von einem Rechner auf einen anderen Rechner wechseln möchte, mich einloggen. Ja, es gibt also einen Authentisierungsmechanismus Und so haben wir eigentlich in Netzwerken, wenn wir dann weitergehen mit Firewalls oder Ähnlichem, eine Vielzahl von Mechanismen, die erstmal dafür sorgen, dass die Netzwerke, die eigentlich für Konnektivität, für Verbindungen da sind, eben doch nicht mehr jede Verbindung und jeden Datenfluss ermöglichen. Das setzt sich dann innerhalb eines Rechners fort. Ja, dort macht so ein Betriebssystem ein oder treibt so ein Betriebssystem einiges an Aufwand, um Prozesse zum Beispiel voneinander zu isolieren. Da gibt es dann eigene Address-Spaces, es gibt getrennte Sets von File-Deskriptoren und Ähnlichem und auch Mechanismen, die eben sicherstellen, dass ich nicht beliebig auf Daten von anderen Prozessen zugreifen kann oder beispielsweise Metadaten von einem anderen Prozess einfach so manipulieren kann. Das ist typischerweise dann eben dem Kernel oder speziell berechtigten Prozessen vorbehalten. Ja, und auch hier eben relativ viele Isolationsmechanismen. Im Betriebssystem geht es dann weiter. Ja, es gibt dort einen bestimmten Bereich, der eben solche privilegierten Operationen, besonders wichtige Operationen durchführt, der auch zum Beispiel diese Trennung in verschiedene Adressbereiche managt. Das ist, wissen wir alle, der Kernel. Und auch der Kernel ist zunächst mal wieder durch eine entsprechende Isolation von den normalen Benutzerprozessen, vom sogenannten User Space getrennt, damit eben nicht so ein Anwendungsprogramm plötzlich hergeht und beispielsweise die Adressmappings wunderschön durcheinander würfelt und verändert. Also auch da haben wir dann Isolationsmechanismen. Und da, wo es dann sicherheitskritisch ist, machen wir es oft so, dass wir in einem Rechner ja, das eigentliche Hauptbetriebssystem nochmal separieren von einer sicheren Enklave. Das heißt, wir definieren nochmal einen eigenen Unterteil in unserem Rechner, entweder indem wir da ein eigenes Hardware-Security-Modul reinbauen, wie das zum Beispiel in manchen Mobilbetriebssystemen oder Smartphone-Prozessoren der Fall ist, oder indem man das über entsprechende logische Mechanismen in der CPU isolieren, sowas wie ARM Trust Zone oder Intel SGX kommt da dann bei raus. Ja, manchmal nehmen wir auch wirklich dedizierte Hardware, zum Beispiel eine Smartcard, um bestimmte Zugangsgeheimnisse vom Rechner separat zu verwalten. Also ich trage zum Beispiel bei mir am Schlüsselbund immer hier so ein YubiKey mit mir und da liegen halt bestimmte Schlüssel, private Schlüssel und Zugangstokens für zum Beispiel so One-Time-Password-Schemes oder Ähnliches drauf. Und wenn ich mich dann auf bestimmte Systeme, die eben einen hohen Wert, Security-Wert haben, einloggen möchte, dann brauche ich eben dieses Zusatzteil. Und wenn jemand hier meinen Rechner zum Beispiel hacken würde, dann könnte der eben nicht einfach aus dem normalen Betriebssystem irgendwelche privaten Schlüssel extrahieren. Ja, gehen wir auf die Mechanismen vielleicht noch ein bisschen im Detail ein. Ich habe schon gesagt, also jedes moderne Betriebssystem isoliert Prozesse voneinander in unterschiedliche Adressbereiche zum Beispiel. Das macht das Betriebssystem natürlich mit der Unterstützung entsprechender Mechanismen in der CPU. Aber Prozesse sind nicht nur durch im Adress-Space voneinander isoliert, sondern haben eben mittlerweile auch eine ganze Reihe von oder haben eine ganze Reihe weiterer Ressourcen, die sie getrennt verwalten, zum Beispiel File-Deskriptoren. Jedem Prozess ist eine User-ID zugeordnet, da hängen dann Zugriffsrechte im Filesystem dran, etc. Ja, und mittlerweile moderne Kernel unterstützen hier Konzepte, die man zum Beispiel Namespaces nennt. Ich kann eigentlich Prozesse in all diesen Bereichen komplett voneinander separieren, ja, bis hin zu, dass die Prozesse auch unterschiedliche Teile des Filesystems sehen. Und da kommen dann solche Konzepte wie beispielsweise Docker, also Containerlösungen oder Ähnliches raus. Wenn ich heute bei Linux zum Beispiel einen Prozess dupliziere, hat man früher Fork genommen, das hat dann einfach eine Kopie meines Prozesses angelegt mit einem eigenen Adressraum, aber es war eigentlich relativ statisch, welche Ressourcen dann geteilt, definiert, welche Ressourcen geteilt waren, welche Ressourcen gemeinsam genutzt wurden. Mit einem neueren System Call, den es jetzt auch schon viele Jahre im Linux-Kernel gibt, namens Clone, kann ich zum Beispiel über Optionen ganz genau festlegen, ob der neue Prozess sich den Adressraum teilt, ob der sich zum Beispiel die File-Deskriptoren teilt oder ähnliches. Ja, ich kann also diese Isolation zwischen dem alten Prozess und dem neuen Prozess, dem Vater- und dem Kind-Prozess, wirklich sehr fein granular bei der Erzeugung des Kind-Prozesses einstellen. Ja, im Kernel wird diese Isolation realisiert, auch wieder durch einen Mechanismus der CPU. Die CPU kennt verschiedene sogenannte Zugriffsringe. Die werden typischerweise nicht alle genutzt, also meist verwendet man da zwei davon, eben einen für den Kernel und einen für den User Space. Die kleineren Zahlen sind immer die höher privilegierten Ringe, die größeren Zahlen, die mit niedrigerer Priorität. Dieser Ring minus 1, der wurde für Virtualisierung, für Virtual Machine Unterstützung in CPUs erst relativ spät dann hinzugefügt. Und es gibt jetzt einen relativ komplexen Mechanismus, der festlegt, wann welcher Ring auf welche Ressourcen, zum Beispiel Speicherseiten, zugreifen darf. Ja, und ganz grob gilt eben die Regel, dass so ein innerer Ring auf Seiten von äußeren oder auf Daten von äußeren Ringen zugreifen darf, aber eben nicht umgekehrt. Ja, und wenn ich jetzt in meinem User Space Programm irgendeine Kernel-Funktion, einen System Call aufrufen will, dann muss ich eben irgendwo über einen definierten Mechanismus von einem äußeren Ring zu einem inneren Ring wechseln. So ein Mechanismus nennt man Gate und der ist bei Intel über, zumindest Intel 32-Bit, über einen Trap, über einen Software-Interrupt definiert. Intel 64 oder AMD 64 hat dann eigenen Opcode dafür. Ja, und das sieht dann eben hier zum Beispiel so aus, wenn ich hier ein Programm habe, das hier zwei System Calls verwendet. Einerseits einen Write-System-Call, um eben irgendwas auf den File-Descriptor zu schreiben, in dem Fall Standard-Out, und einen Exit, um den Prozess dann abzubrechen. Ja, und wenn ich das dann übersetze, dann kommt da sowas in der Art hierbei raus. Da werden bestimmte Parameter vorbereitet und hier an der Stelle wird dann dieser Software-Interrupt ausgelöst. Das ist dann ein definierter Sprung zu diesem Gate. Und von da kann dann über eine entsprechende Funktionstabelle innerhalb des Kernels die entsprechende System Call Implementierung angesprungen werden. Einmal für das Write und einmal hier für den Exit. Ja, und die entsprechenden Parameter, welcher System Call hier aufgerufen werden soll, die stecken hier in diesen Argumenten drin, die dann im Register EAX abgelegt werden. Und so kann ich eben definiert einen bestimmten Satz von Funktionen meinem User Space anbieten, die er zugreifen kann. Der User Space ist aber nicht in der Lage, einfach beliebig in meinen Kernel zum Beispiel reinzuspringen. Er muss immer über so ein entsprechendes Gate gehen und dabei wird eben implizit dann auch der Ring reduziert. Ja, in dem Fall dann auf 0, weil Kernel eben in Ring 0 läuft. So, jetzt habe ich da immer diesen schönen roten Balken gezeigt. Ja, das sieht irgendwie so aus. Gut, da ist eine Grenze, so wie Trumps Mauer. Ja, und wenn man diese Mauer dann mal gebaut hat, dann geht da niemand mehr durch. Das ist natürlich, das mag sich Trump so vorstellen. Wir wissen natürlich alle, das ist natürlich Quatsch. Weil wenn ich diese Mauer wirklich 10 Meter hoch und irgendwie 2 Meter dick baue und durchziehe, ja, dann ist diese Grenze nicht mehr wirklich nützlich. Ja, weil es gibt ein schönes Zitat von Eugene Spafford, einem frühen Security-Forscher, der gesagt hat, es ist relativ einfach, ein sicheres System zu bauen. Ja, ich nehme dieses IT-System, ich tue das irgendwie in einen Hochsicherheitsraum mit dicken Betonwänden, dicke Stahltür, schließt da zu, werft den Schlüssel weg, stellt noch zwei Wachen davor, ja, und dann habe ich ein sicheres Betriebssystem. Es gibt dann Variationen von dieser Aussage, die sagen, selbst dann wäre ich mir nicht sicher. Ja, Es war schon immer in der Security klar, dass es relativ wenig Sinn macht, Systeme komplett zu isolieren. Ja, weil dann können sie keine nützliche Funktion mehr erfüllen. So ein System muss ja mit seiner Umwelt, mit anderen Komponenten im System in irgendeiner Form kommunizieren. Das heißt, wenn wir uns diese Grenze genauer anschauen, dann hat die natürlich viele Lücken. Wir haben es gerade bei den System Calls gesehen, da gehen Parameter rein, da gehen Rückgabewerte raus. Da gibt es auch teilweise geteilte Adressbereiche. Manchmal ist sogar der Kernel komplett in den User Space reingemappt. Ja, das heißt, unsere vermeintlich sichere Mauer, unsere vermeintlich sichere Isolation hat natürlich Lücken. Und die Frage ist eigentlich nur, passt der Angreifer durch die Lücken durch oder nicht? Ja, und das Ziel ist, die Lücken so klein zu machen oder so wohl definiert zu machen, dass eben es dem Angreifer nicht gelingt, auf der anderen Seite dieser Barriere irgendwelchen Schaden anzurichten. Ja, und Schaden heißt in der Security typischerweise eine Integritätsverletzung. Das heißt, er führt hier zu irgendwelchen Veränderungen, zu denen er nicht führen sollte. Zum Beispiel, beliebtes Ziel ist, für einen Prozess, in dessen Metadaten die UID auf Null zu setzen. Dann hat nämlich dieser Prozess plötzlich Root-Rechte und das andere Ziel ist natürlich immer eine Verletzung der Vertraulichkeit, der Confidentiality. Das heißt, wir wollen durch diese Lücken irgendwelche Informationen abziehen, die eigentlich vertraulich und geheim hätten bleiben sollen. Ja, und da haben nicht nur die letzten Jahre, sondern Jahrzehnte gezeigt, dass man gerade, was Vertraulichkeit angeht, durch diese Lücken eben unheimlich viel Informationen abziehen kann über Wege, an die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Und wenn man also jetzt nicht über die offizielle API zum Beispiel Informationen aus dem System extrahiert, exfiltriert, sondern über andere Kanäle, dann redet man da von sogenannten Side-Channels und Side-Channel-Attacks, also Angriffe, die einen nicht in der offiziellen API, in der offiziellen Schnittstellendefinition beschriebenen Weg nutzen, um Daten aus dem System zu extrahieren. Und im Wesentlichen werden wir auch nachher bei Spectre und Meltdown sehen, dass es genau um solche Seitenkanalangriffe geht. Die ersten solcher Seitenkanalangriffe, die schon in den 90er Jahren tatsächlich beschrieben wurden, waren sogenannte Timing- und Power-Side-Channels. Die Idee ist, ich habe ein System, dieses System beinhaltet irgendwelche Daten, schützt irgendwelche Daten, zum Beispiel eine Chipkarte, in der ein kryptografischer Key hinterlegt ist, oder mein YubiKey hier, der hat ja auch irgendwie Private Keys und irgendwelche Daten, die er sicher speichern soll. Und die Idee ist jetzt, dass man eben diese Karte zum Beispiel im Kartenleser steckt und dann bei ihrer Operation beobachtet, zum Beispiel indem man den Stromverbrauch dieser Karte von außen misst, ganz einfach mit einem Oszilloskop vielleicht, und dann sich diesen Stromverbrauch, der eben über die Zeit abhängig davon, welche Berechnung diese Karte durchführt, variiert, indem man den eben beobachtet. Ja, und dann kommt da irgendwie so ein Signal raus. Und wenn man dann ein bisschen was über den Algorithmus weiß, sagen wir mal, man weiß, die Karte hier führt irgendwelche RSA, Ver- oder Entschlüsselungen durch, und dann kann man, wenn man das oft genug beobachtet, irgendwann draufkommen, dass hier vielleicht in so einem RSA-Algorithmus wird also immer wieder exponentiert, sondern einfache Shift-Operationen, also Squaring hier, dass das vielleicht hier abläuft und dass danach eine Multiplikation kommt, zumindest bei bestimmten Arten der RSA-Implementierung, abhängig davon, ob an einer bestimmten Stelle des Schlüssels ein 1er-Bit steht oder ein 0er-Bit. Ja? Und wenn ich dann viele solcher Operationen oder wenn ich dann eben dieser Karte beim Berechnen, beim Ver- oder Entschlüsseln zuschaue, dann kann ich anhand der Frage, ob hier so eine Multiplikation kommt oder nicht, am Ende meinen Schlüssel extrahieren. Und wenn das naiv implementiert wird, geht das wirklich relativ leicht. Das haben bei uns auch schon Studenten einfach als Projekt oder Abschlussarbeit gemacht. mit einmal so einer Berechnung zuschauen, ist es in der Regel nicht getan, weil das Signal ist verrauscht. Ja, und in dieser Karte laufen vielleicht auch Dinge parallel ab. Was man dann eben typischerweise macht, man lässt diese Operation nicht nur einmal laufen, sondern viele Male, tausende Male, zehntausende Male, und über entsprechende Korrelationen kommt man dann in der Regel doch wieder auf ein sauberes Signal, aus dem man dann eben sehr leicht ablesen kann, okay, wurde da jetzt multipliziert oder nicht. Ja, und wenn man seit diesen frühen, einfachen Side-Channel-Attacks die Entwicklung verfolgt, stellt man fest, die Leute, die Forscher waren unheimlich kreativ, und es gibt eigentlich nichts, was sich nicht als Side-Channel eignet. Ja, Leute haben also Geheimnisse aus zum Beispiel Smartphones gestohlen, indem sie einfach hier mit so einer Spule die elektromagnetische Abstrahlung von so einem Gerät mitverfolgt haben. Und das war eben ausreichend, wie das Paper hier auf der ACM-CCS 2016 gezeigt hat, um ECDSA-Schlüssel aus diesem Gerät zu extrahieren. Gut, jetzt kann man sagen, okay, ja, mit so einer Spule, da muss man irgendwie nah ans Gerät ran und so. Das ist ja vielleicht kein praktikabler Angriff. Jetzt gab es auch schon vor einigen Jahren eine ganze Reihe von Arbeiten zu akustischen Side-Channels. Das ging so weit, dass hier in diesem Crypto 2014 Paper, die gezeigt haben, ich kann also ein Handy, das ich so einen Meter, bis zu einen Meter neben einen Rechner lege und das ja ein Mikrofon eingebaut hat, das kann ich nutzen, um aus dem Rechner kryptografische Schlüssel zu extrahieren. Wie mache ich das? Ja, ich nutze das Mikrofon von dem Handy. So ein Rechner hat, sendet relativ tieffrequente Töne auch aus, und wenn ich dieses Audiospektrum dann analysiere, kann ich tatsächlich bis runter zu einzelnen Instruktionen, die dieser Rechner ausführt, das runterbrechen. Ja, also ich kann dem Rechner wortwörtlich beim Rechnen zuhören. Ja, und die haben das dann auch mit, also sie haben das mit dem Handy, das war natürlich so ein bisschen der Show-Effekt. Sie haben dann gezeigt, wenn ich also irgendwie ein bisschen besseres Mikrofon nehme und vielleicht noch eine Parabolantenne, dann kann ich da die Entfernungen auch nochmal deutlich vergrößern. Also sie haben es im Labor, glaube ich, bis 4 Meter gemacht. Ja, so stellen Sie sich vor, irgendwie hier der Thomas hat hier sein Mobilgerät. Ich stehe hier, habe hier irgendwie so ein Mikrofon in seine Richtung gerichtet und kenne dann irgendwie die VPN-Schlüssel für seine Firma. Ja. Keine gute Vorstellung. Und ich habe die ganze Zeit von kryptografischen Schlüsseln geredet. Das ist so immer der Demo-Showcase. Ja, ich kann irgendwo einen Schlüssel aus dem Gerät extrahieren. Da hat man auch mit Smartcards angefangen. Tatsächlich kann ich natürlich alle möglichen Daten über solche Side-Channels abrufen oder extrahieren. Frühe Arbeiten haben zum Beispiel gezeigt, dass ich, wenn ich einen Matrix-Printer oder auch einen Tintenstrahldrucker oder Ähnliches habe, einfach durch eine akustische Analyse, wenn ich dem beim Drucken zuhöre, genau identifizieren kann, was der druckt. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie stehen irgendwie beim Arzt, die haben ja gerne noch wegen irgendwelchen Durchschlägen solche Matrix-Drucker, ja, und haben ihr Smartphone an, und am Ende wissen Sie, was da jetzt irgendwie für eine Diagnose für den anderen Patienten, der vor Ihnen dran war, gerade ausgedruckt wurde. Ja. Oder anderes Beispiel, ganz aktuell, dieser Sonar-Snoop-Angriff. Da haben Leute ein ganz normales Android-Telefon genommen, haben über die Lautsprecher des Telefons, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, es waren tieffrequente Töne, dass ich jetzt nichts Falsches sage, also jedenfalls außerhalb des menschlichen Hörspektrums gelegene Töne über diese Lautsprecher emittiert. Und wenn ich jetzt eben mit meinem Finger auf dieses Display gedrückt habe, dann hat das Audioreflexionen, akustische Reflexionen ausgelöst und die wurden dann wieder über die Mikrofone aufgenommen und damit konnten die zum Beispiel eine eingegebene PIN verifizieren. Ja, also der Angriffs-Use-Case ist, da kommt irgendwie, da läuft eine App und die hat Zugriff auf Mikrofon und Lautsprecher. Und an einer Stelle kommt dann irgendwie eine geheime PIN-Abfrage oder Passwort-Abfrage des Betriebssystems, die App eigentlich nicht mitbekommen soll. Und über den Mechanismus wäre das dann eben doch möglich. Ja, und solche Seitenkanalangriffe finden eben nicht nur sozusagen an der Peripherie eines Rechners statt, sondern in den letzten Jahren hat man eben auch immer tiefer in die CPUs reingebohrt, um solche Seitenkanäle auch innerhalb der CPU zu finden. Ein Beispiel sind Cache-Angriffe. Ein anderes Beispiel, auf das ich jetzt zuerst eingehen möchte, sind eben Angriffe gegen RAM-Speicherbausteine. Und der erste populäre Angriff, auch schon vor einer ganzen Reihe von Jahren, war dieser sogenannte Rowhammer-Angriff. Was steckt da im Prinzip dahinter? Ja, unser Speicher, unser RAM-Speicher in heutigen Rechnern, der ist zeilenweise organisiert. Ja, und ich kann dann also über entsprechende Adressierungslogik eine Zeile auswählen und dann eine bestimmte Speicherzelle auswählen. Und was sie eben festgestellt haben, ist, dass es bei der Art und Weise, wie Chips heute gebaut sind, diese Speicherstellen, diese Transistoren, diese Flipflops, die werden immer kleiner gebaut. Ich will ja immer mehr Speicher auf so einen Baustein bringen, sitzen entsprechend immer näher zusammen und beeinflussen sich gegenseitig elektromagnetisch. Und die Leute haben dann, oder diese Forscher haben dann festgestellt, dass wenn ich hier so eine Zeile zum Beispiel immer, so eine Speicherstelle immer und immer wieder beschreibe, dass es dann passieren kann, dass in benachbarten Zeilen benachbarte Speicherstellen Bits flippen. Ja, also ich beschreibe einen Speicher, das mache ich nicht einmal, das mache ich in der Schleife kontinuierlich, dauerhaft und plötzlich flippen an anderen Stellen Bits, wo man sagen würde, ja gut, wenn irgendwie jetzt bei mir im Prozess woanders was flippt, stürzt mein Prozess halt ab, warum sollte ich das machen? Jetzt ist es aber so, wir haben einen virtuellen Speicher, es ist ja keinesfalls gesagt, dass die anderen Zeilen hier, ja, dass die wirklich zum gleichen Prozess gehören oder zur gleichen VM. Die können zu einem beliebigen anderen Prozess, zu einer beliebigen anderen VM gehören. Und wenn ich es jetzt schaffe, in einem anderen Prozess, oder die können auch zum Kernel gehören, ja, wenn ich es schaffe, dort eine Speicherstelle zum Kippen zu bringen und vielleicht aus einer UID 129 eine UID 0 zu machen, und das ist zufällig von einem Prozess, die User-ID, unter der dieser Prozess läuft, und da steht plötzlich eine 0, ja, dann hat das durchaus solide Security-Auswirkungen. Ich kann also zum Beispiel andere Prozesse dadurch zum Super-User machen. Ich kann Daten in anderen Prozessen verändern. Ich kann aus Sandboxes mit so einem Mechanismus ausbrechen. Das hat man also einer der ersten Angriffe, der mit Rowhammer gezeigt wurde, war ein Sandbox-Escape aus einer Chrome-Sandbox. Das Ganze hat dann auch mit JavaScript funktioniert. Ja, ich konnte also aus einem Browser mit JavaScript ausbrechen. Ich kann aus VMs raus Daten außerhalb der VM manipulieren, verändern. Man hat das auch auf Smartphones nachgewiesen. Also nachdem so diese erste Publikation raus war, gab es immer mehr Rawhammer oder von Rawhammer abgeleitete Angriffe. Ja, und der jetzt ganz frisch veröffentlicht im Juni ein Angriff namens RAMBleed. Da sind nämlich jetzt Leute drauf gekommen, dass man mit dem gleichen Mechanismus nicht nur Daten verändern, also schreiben kann, sondern auch Daten lesen kann. Ich kann also über den Mechanismus, weil ich, wenn ich irgendwo bei mir, also wenn woanders Bits geändert werden, passiert ja auch, ja, dann hat das möglicherweise Einfluss auf meinen Speicher und dann kann ich das nutzen, um Daten zu lesen. Und das Ganze geht eben so weit, also bei den ersten Rohrhammer-Angriffen war dann noch der Tipp, ja, nutzt ECC-RAM, dann hat euer Speicher eine entsprechende Prüfsumme und wenn jetzt irgendwo Bits flippen, dann erkennt das System und verwirft eben diese entsprechende Daten und liegt die nicht. Ist eine schöne Idee, gegen RAM-Bleed zum Beispiel hilft das eben auch nicht. Ja, und damit kommen wir zu einem Teil, wo ich ein bisschen tief auf mal einen dieser Angriffe eingehen möchte. Und zwar konkret auf den Spectre-Angriff. Und dazu muss ich eine ganz kleine Detour machen, wie heute so eine CPU funktioniert. Auch das nur ganz High-Level. Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich habe so ein Programm, hier so ein Assembler-Programm beziehungsweise dann eben Maschinensprache-Programm, dann wird das typischerweise irgendwo in den Cache geladen, die Instruktion, und dann habe ich hier meine CPU und die führt diese Instruktion für Instruktion aus. Würde die das jetzt naiv machen, nämlich indem sie eine Instruktion lädt, die dann ausführt, die Ergebnisse zurückspeichert, und dann mit der nächsten Instruktion weitermacht, schön sequenziell, dann wären unsere CPUs beliebig langsam. Wissen wir alle, deshalb gibt es schon seit mindestens den 90er Jahren, ich glaube, erste Experimente waren sogar schon in den 80er Jahren, gibt es Execution Pipelines. Das heißt, statt jetzt nacheinander jede Instruktion abzuarbeiten und erst mit der nächsten zu beginnen, wenn diese Instruktion fertig ist, geht man her und sagt, okay, ja, so eine Instruktion selber besteht ja aus verschiedenen Teilschritten. Ich muss die Instruktion aus dem Speicher laden, ich muss sie dekodieren, damit ich weiß, was ich eigentlich tun soll. Dann muss ich sie ausführen und dann muss ich die Ergebnisse zurückschreiben. Jetzt mal hier mit dieser vereinfachten vierstufigen Pipeline dargestellt. Das kann ich ja parallel machen. Ja, ich kann irgendwie sagen, okay, ich hole mal für eine Instruktion, hole ich mal die Instruktion und während ich die dann ausführe oder Entschuldigung, während ich die dekodiere, hole ich schon für die nächste Instruktion die Instruktion und wenn ich dann die erste Instruktion ausführe, dann wird in der Zeit die zweite dekodiert und die dritte gefetcht. Das ist so die Idee, wie so ein Pipelining funktioniert. Und damit kriege ich einfach die Ausführungsgeschwindigkeit meiner CPU um einige Dimensionen nach oben. Es ist durchaus so, dass das jetzt hier wirklich stark vereinfacht ist. So eine moderne CPU hat Pipelines, die können auch mal 16 Stufen haben. Und oft hat auch so eine CPU eine gewisse inhärente Parallelität. Also statt hier nur einer ALU zum Beispiel die Instruktion ausführen kann, habe ich da vielleicht verschiedene Rechenwerke parallel, vielleicht drei oder vier für Integers, vier für Floating-Point-Operationen, noch andere für logische Operationen und die kann ich alle parallel beschäftigen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass hier sozusagen sequenziell eine Parallelität auftritt, sondern ich kann eben auch horizontal verschiedene Ausführungen hier parallel haben. Ja. So, jetzt habe ich aber auch hier wieder ein Problem. Ja, also diese Pipeline, die ist hier, wenn die mal gut gefüllt ist, kann ich praktisch in jedem Taktschritt, kommt hier hinten ein Ergebnis raus, aber es sind immer parallel vier Instruktionen in Bearbeitung. Jetzt habe ich aber hier ein Problem. Hier habe ich einen bedingten Sprung. Ja, und dieser bedingte Sprung, der legt ja, je nachdem, was das Ergebnis der vorherigen Operation war fest, dass entweder hier weitergerechnet wird oder hier weiter ausgeführt wird oder hier. Das weiß ich aber erst, wenn die Operation hier abgeschlossen ist. Ja, jetzt springe ich hier mal aus dem Ganzen raus. Das heißt, während hier meine Instruktionen ablaufen, kommt hier diese Sprunganweisung. Aber ob ich danach mit der Instruktion hier weitermache, ja, oder mit der hier, weiß ich eigentlich erst, wenn die hier mindestens mal abgeschlossen ist. Und dann habe ich hier unten das Problem, ja, dass ich hier vielleicht schon angefangen habe, eine Instruktion zu holen, die ich gar nicht brauche. Was hat man klassisch gemacht bei Pipelining? Gut, man hat an der Stelle bei bedingten Sprüngen klassisch die Pipeline angehalten, sogenannten Pipeline Flush, und hat dann an anderer Stelle weitergemacht und hat dann erst, wenn eben hier klar war, wohin springe ich denn jetzt, hat dann weitergemacht. Dadurch habe ich natürlich Taktzyklen verloren. Ich habe meine Pipeline angehalten, ich kann nicht mehr weitermachen. Ja? Und deshalb ist man irgendwann auf die Idee gekommen, in diese Pipeline noch was einzubauen, was man Branch Prediction genannt hat. Das heißt, man hat nochmal eine Logik in die CPU eingebaut, die versucht zu raten, wo geht es denn jetzt nach diesem Sprung möglicherweise weiter. Da steckt bei den CPU-Herstellern teilweise ganz schön Voodoo drin, also bis hin zu KI. Ja, aber im einfachsten Fall zähle ich einfach, wenn zum Beispiel das hier in der Schleife öfters durchlaufen wird, zähle ich einfach eine gewisse Statistik mit, wie oft springe ich denn in den einen Zweig und wie oft springe ich in den anderen Zweig. Und dann würde meine Branch Prediction einfach sagen, na gut, den häufigeren Zweig, den sage ich jetzt mal voraus. Das heißt, ich sage voraus, wenn zum Beispiel häufig hier zu dem Label gesprungen wird, sage ich voraus, also jetzt geh mal davon aus, hier geht es weiter. Und nur wenn ich falsch vorhergesagt habe, dann habe ich tatsächlich einen Pipeline-Stall, weil dann geht es ja hier weiter. Und ich habe aber angefangen, hier schon weiterzurechnen. Ist das schlimm? Nicht wirklich. Ja? Also angenommen, wir laufen hier unsere Pipeline durch, unseren Code durch. Unsere Branch Prediction sagt hier, gut, es geht hier nach dem Label weiter. Das heißt, die Instruktion hier überspringen wir. Wir fangen hier an, schon mal die Sachen zu holen, zu dekodieren, auszuführen. Und jetzt sagt uns plötzlich aber hier unsere vorherige Instruktion, ja, dumm gelaufen, die Branch Prediction hat an der Stelle versagt. Wir müssen eigentlich hier weiterrechnen. Was machen wir? Ja, noch ist ja nichts geschrieben, noch ist ja nichts irgendwie im Speicher oder in Registern verändert. Ja, also, zu dem Zeitpunkt hier können wir das Ganze immer noch abbrechen, wir können immer noch unseren Pipeline-Flush machen und stampfen einfach das, was wir vorher schon gemacht haben, einführen das nicht mehr weiter aus. Das ist die Idee von Branch Prediction. Und das ist auch der Mechanismus, den der Spectre-Angriff ausnutzt. Meltdown nutzt eine andere Art von Mechanismus aus, der auch mit diesem Pipelining zusammenhängt, sogenannte Out-of-Order-Execution. Da will ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen. Da geht es im Wesentlichen darum, dass so eine CPU vielleicht diese ganzen Anweisungen gar nicht sequenziell ausführt, sondern die, sofern es die Abhängigkeiten zwischen den Instruktionen erlauben, munter durcheinander würfelt, ja, um all diese verschiedenen Rechenwerke und die Speicherbusse etc. möglichst gleichmäßig auszunutzen. Da gehe ich aber, wie gesagt, jetzt nicht näher ein. Ja. So, und was machen jetzt diese Angriffe, Spectre und Meltdown? Welche Schwäche nutzen die aus? Ja, wir haben zwar hier hinten diese ganzen Schreiboperationen etc., die haben wir abgebrochen. Ja, das heißt, unser Memory, unsere Register, die haben danach die gleichen Ergebnisse, die gleichen Inhalte, als wäre diese Operation hier nie ausgeführt worden. Aber ja, wir haben ja eigentlich schon angefangen, die auszuführen. Und um die auszuführen, ja, haben wir vielleicht in dem Schritt schon bestimmte Operanten zum Beispiel in irgendwelche Caches geladen. Ja, weil wenn wir also an der Stelle hier was verschieben, dann müssen wir vielleicht erstmal irgendwelche Dinge laden. Oder wenn das eine Addition wäre, dann müssen wir eben auch erstmal die Operanten der Addition laden. Das heißt, hier sind schon Dinge passiert. Und das Problem mit Spectre und Meltdown ist, dass eben dieses Abbrechen nicht vollkommen rückstandsfrei war. Ja, wir haben hier Dinge getan, sogenannte transiente Operation durchgeführt. Wir schreiben zwar die Ergebnisse nirgends hin, aber wir haben zum Beispiel schon Operanden in Caches geladen. Und die werden nicht mehr aus den Caches gelöscht. Und genau das nutzen Meltdown und Spectre aus, indem sie nämlich schauen, welche Dinge liegen schon in Caches oder welche Daten liegen schon in Caches und welche Daten liegen nicht in Caches. Das kann ich über Timing messen. Liegen Daten in einem Cache und ich versuche sie zu laden, dann funktioniert das schnell. Liegen sie nicht im Cache, dann funktioniert das langsam. Und damit weiß ich, hat eine frühere Operation diese Daten angefasst oder nicht. Und was man damit machen kann, das möchte ich jetzt mal mit einem konkreten Codebeispiel zeigen. Gut, das ist ein Codebeispiel, das kommt 1:1 aus der Original-Spectre-Publikation. Ja, also die haben mit ihrer Publikation, als sie diese Angriffe öffentlich gemacht haben, auch Demo-Code mitgeliefert und insbesondere der Spectre-Code, der ist eigentlich so schön einfach verständlich, dass wir uns den kurz mal on the fly anschauen können. Und wie gesagt, vorsichtig, ja, wann immer Professor sagt einfach, wird es kompliziert. Also Sie müssen jetzt an der Stelle kurz ein bisschen aufpassen. Was machen wir? Der Kern unseres Angriffes geht gegen eine Funktion, die in unserem Programm vorliegt, ja, und die eigentlich verhindern soll, dass wir hier bei einem Array-Zugriff auf den Array X, das ist der hier oben, dass wir über Array-Size 16, über die ersten 16 Elemente hinaus zugreifen. Sowas habe ich in Programmen ja häufig. Ja, ich will irgendwie sicherstellen, dass es zum Beispiel nicht zu Pufferüberläufen kommt oder ja, dass so ein indizierter Zugriff hier nicht über den Bereich, über den er eigentlich oder in dem er eigentlich lesen sollte, über den nicht hinausliest. Das ist insbesondere wichtig, wenn es der Angreifer irgendwie schafft, diesen Index hier, dieses X zu kontrollieren, weil er irgendwelche Eingaben liefert. Ja, also das ist eigentlich so ein Mechanismus, wo man sagen würde, ja, sowas, so soll ein Programm sicher programmiert werden, soll eben Input Sanitation machen, soll checken, dass wir hier nicht über die Array-Grenzen hinauslaufen. So, also hier wird auf Array 1 mit Index X zugegriffen. Das Ergebnis hier, ja, das wird jetzt verwendet, um einen Array 2 zu indizieren. Und dieser Array 2 besteht aus 256 Zeilen mit jeweils 512 Spalten. Warum das 512 Spalten sind, das ist genau die Länge von einer Cache-Zeile. Und warum das 256 Zeilen sind, ja, ein ASCII-Zeichen, Byte hat 256 Werte. Und was wir nachher machen werden, ist, wir werden der Funktion von außen x übergeben, die größer sind als 16, die nämlich dazu führen, dass wenn ich hier den Array 1 zugreife, dass ich hier unten in diesen Text reinlange, der eigentlich geschützt sein soll, das ist also unser Geheimnis, das könnte genauso ein kryptografischer Schlüssel sein, das sollte die Funktion hier eigentlich nie drauf zugreifen dürfen, weil wir das ja hier rüber ausschließen. Und wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, dieses E hier nachher zugreifen und das mit 512 multiplizieren, dann kommen wir in eine Cache-Zeile oder in eine Zeile von diesem Array 2. Das heißt, wir werden bei dem Zugriff, wenn wir das hier dann nach Temp laden, werden wir hier in diesem Array 2 eine Zeile aus diesem Array 2 laden und die andere nicht. Und die wird dann im Cache stehen und die andere nicht. Natürlich wird das alles nachher abgebrochen, weil das ist ja nur Branch Prediction am Ende. Ja? Aber nach dem Abbruch wird eine Zeile hier in dem Array 2 geladen sein. Wir werden alle Zeilen von diesem Array 2 auslesen, werden das Timing messen, werden wissen, welche Zeile ist schon im Array, welche wurde geladen und wissen daher, welcher Bytewert hier ausgelesen wurde. Und nachdem wir hier mit diesem x auch über die 16 hinaus können, ja, werden wir am Ende wissen, okay, das ist ein i oder das war ein a. Weil bei einem a dann zum Beispiel Zeile 60 in diesem Array geladen wurde. Und das macht jetzt unsere Angriffslogik. Gehen wir mal nach unten. Ja. Also erstmal unsere Main-Funktion hier. Was machen wir an der Stelle? Spannend wird es hier unten. Wir laufen hier durch alle x durch. Unser malicious x wird so gewählt, das sehen wir hier oben, wird so gewählt, dass unser Offset uns in diesen Secret String hier reinführt. Ja, und dann laufen wir hier in der Schleife und inkrementieren dieses malicious x und rufen jeweils für das entsprechende x diese Funktion read-memory-byte auf. Und dann geben wir das Ergebnis zurück. So, und der eigentliche Spectre-Angriff, der ist jetzt in dieser read-memory-bytes implementiert. Was macht die? Zunächst mal, ja, hier oben wird ein bisschen initialisiert, dass in diesen Arrays auch mal Daten drin stehen und so weiter. Zunächst mal wird sie hergehen und wird unseren Array 2 komplett aus dem Cache löschen. Das geht über diese Cache-Line-Flush-Funktion hier. Damit stelle ich sicher, keine der Zeilen in Array 2 befindet sich im Cache. Dann laufe ich hier durch meinen Array durch. Ja, ich flushe hier auch nochmal Array 1. Für jedes x mache ich das 30 Mal. 5 dieser Aufrufe in die Victim-Function werden mit einem x erfolgen, was legitim ist. Was also innerhalb der erlaubten Grenzen, innerhalb der ersten 16 Bytes von Array 1 liegt. Das mache ich deshalb, um die Branch Prediction zu trainieren. Die Branch Prediction, wenn ich nochmal hochgehe, soll nämlich lernen, dass wir die meiste Zeit hier an der Stelle, wenn wir diese If-Bedingung prüfen, mit dieser Anweisung weitermachen. Und das machen wir, indem wir sie 5-mal korrekt mit einem korrekten X da reinhüpfen lassen. Und beim 6. Mal, ja, das ist hier unten alles so ein bisschen verklausuliert, beim 6. Mal schicke ich die mit so einem malicious X, was eigentlich in unseren Secret Array reinzeigt, auf Tour. Und was passiert dann? Ja, die Branch Prediction wird sagen, ja schön, das hat bisher immer geklappt, dass es hier weiterging. Fangen wir mal an, das hier auszuführen. Das heißt, er wird hier Array 1 auslesen, er wird entsprechend das als Index in Array 2 nehmen, er wird hier eine Cache-Zeile lesen und er wird dann feststellen, hoppla, das hat ja gar nicht gepasst, das darf ja gar nicht ausgeführt werden. Wir brechen das ab, wir speichern nicht nach Temp, aber die eine Zeile von Array 2, deren Zeilennummer uns den Index angibt, ja, oder den Byte-Wert aus diesem String hier angibt, die ist trotzdem gelesen. Und jetzt, wenn wir hier runtergehen, kommt eigentlich nur noch die Auslese-Logik. Was machen wir hier? Wir gehen hier alle Zeilen unseres Array 2 durch. Wir setzen davor einen Timer. Wir greifen auf die Adresse zu. Wir lesen danach einen Timer aus, berechnen die Differenz und schauen nach, wie schnell war das. Ja, der ganze Rest hier, wir messen das für alle Zeilen. Wir schauen uns die schnellste und die zweitschnellste Zeile an. Und wenn die Differenz groß genug ist, dann sagt die Logik hier, dann haben wir sicher ein Ergebnis gefunden. Ansonsten sagt er sich, wenn da zwei Zeilen vom Zugriffsverhalten nahe beisammen sind, dann ist das vermutlich, dann ist das unsicher, dann wissen wir nicht ganz genau, welche Zeile war die schnellste. Ja, und das geben wir dann hier unten aus. So. Ja, ich habe hier dieses Spectre.c, das, was ich hier gerade im Editor gezeigt habe. Das habe ich schon mal kompiliert und ich lasse es jetzt einfach ablaufen. So, was kann ich hier sehen, wenn ich hier mal zurückscrolle? Und er sagt zwar überall unclear, also das Timing ist nicht so, dass er ganz klar zwischen erster und zweiter, zweitschnellster Zeile unterscheiden kann. Aber wenn Sie einfach mal hier runterlesen, you should never be able to read this. Ja. Und mit einem entsprechenden Exploit können Sie da halt zum Beispiel, wenn Sie JavaScript in einem Browser ausführen, können Sie halt andere Teile dieses Browsers, wo vielleicht irgendwelche Cookies oder Session-Cookies, Session-Tokens liegen oder ähnliches, können Sie halt alles wunderbar auslesen. Ja, und das ist Spectre. So, Moment. Jetzt hat er mir hier irgendwie alles durcheinander gemacht. Ich mache hier mal gerade schwarz, damit es hier nicht noch zu weiteren Side-Channels kommt. So. Ja, und wer mehr zu Spectre und Meltdown wissen will, dem kann ich ganz dringend einen Talk auf dem 35C3 empfehlen, den es online auch gibt bei YouTube oder mediaccc.de, A Christmas Carol, The Spectres of the Past, Present and Future. Wirklich wunderschön und lustig anzuschauen. Der ist von einigen der Entwickler oder Entdecker von diesen Angriffen auch und auch vom ganzen Stil her wunderschön gemacht, so als Weihnachtsgeschichte Charles Dickens. Und erzählt mal, was nach diesen ersten Spectre-Angriffen eigentlich alles noch passiert ist. Ja, weil das hat ähnlich wie bei Rawhammer damit nicht aufgehört. Leute haben sich das dann immer weiter getrieben. Es gibt da mittlerweile Angriffe eben auch, um zum Beispiel zwischen VMs zu lesen. Es gab dann auch eine ganze Reihe von versuchten Patches gegen diese Angriffe, die dann aber teilweise auch wieder umgangen wurden oder ähnliches. Ich möchte es damit aber mit Spectre und Meltdown auch schon bewenden lassen. Hoffe, dass Sie es ein bisschen interessant fanden und vielleicht sich dann das Video anschauen. Ich möchte jetzt noch in den letzten 10 Minuten kurz etwas zeigen, was wir in unserer Forschung gemacht haben, was mit Sepp zu tun hat. Damit meine ich nicht Sepp Maier und ich meine auch nicht Kasperle-Theater, sondern ich meine unseren Secure Execution Path-Based Processor. Wir haben uns nämlich auch mal Gedanken gemacht, wie kann man denn eine CPU bauen, die ermöglicht, Code so auszuführen, dass man bestimmte Arten von Code-Injection-Angriffen, aber auch zum Beispiel Reverse-Engineering-Angriffe auf Code ausschließen kann. Also unsere zwei Ziele an der Stelle waren einerseits, es sollte nicht möglich sein, dieser CPU irgendwelchen Code zu geben, die sie ausführt, der nicht von dem ursprünglichen autorisierten Entwickler stammt. Und damit gehen eine ganze Reihe von Buffer-Overflow-Exploits oder Ähnlichem nicht mehr. Und zum Zweiten wollen wir Vertraulichkeit von Code realisieren, sodass Code nicht mehr ohne weiteres aus einer CPU einfach extrahiert und reverse-engineert werden kann. Das ist ein gängiges Problem, auch in der Industrie. Ja, so Maschinenbau oder so. Ich kenne Leute, die sagen, ja, wann immer wir irgendwie eine neue Maschine bauen mit einer entsprechenden Maschinensteuerung, dann kommen sofort Kunden aus Fernost, ja, kaufen diese Maschine und ein Jahr später gibt es die 1:1 dann eben von einem Hersteller aus diesem fernöstlichen Land. Und da läuft dann auch unsere Software 1:1 drauf. Ja, Ähnliches gilt für Bosch zum Beispiel mit ABS-Steuerungen oder Ähnlichem. Und da gibt es durchaus eine gewisse Motivation, es einfach schwieriger zu machen, diesen Code aus dieser CPU rauszubekommen. Das machen wir, indem wir eine sogenannte PUF verwenden, eine Physical Unclonable Function. Was ist eine PUF? Das ist im Prinzip eine Keyed Hash-Funktion. Das heißt, eine Funktion, der kann ich eine Challenge geben und die gibt uns eine Antwort zurück, eine Response. Und das ist ein nicht vorhersehbares Mapping, ja, wie das eben bei einer Hash-Funktion so sein soll. Und diese Funktion ist device-abhängig. Das heißt, jedes Gerät, zum Beispiel jede CPU, hat ein anderes Mapping. Und ja, dazu nutzt man typischerweise irgendwelche Variationen, die sich beim Herstellungsprozess ergeben. Jeder Transistor hat ein bisschen eine leicht andere Kennlinie, zum Beispiel SRAM-Zellen initialisieren sich vielleicht mal auf 0, mal auf 1 oder Ähnliches. Also es gibt in so einem Rechner viele Dinge, da unterscheidet sich jetzt der eine MacBook vom anderen MacBook, obwohl die im Prinzip aus der gleichen Produktionslinie kommen. Und aus solchen Abweichungen kann ich mir solche PUFs bauen. Und damit können wir oder haben wir eben eine CPU gebaut, die es ermöglicht, dass unser Programm, es geht uns nur ums Programm, es geht uns also jetzt an der Stelle nicht um Daten, im Speicher, im Cache, überall nur in verschlüsselter Form vorliegt und erst in der eigentlichen Prozessorlogik über diese PUF entschlüsselt wird. Und was ich eben auch damit machen kann, ist, ich kann ein Programm speziell für eine CPU, also für eine Instanz einer CPU verschlüsseln, sodass nur diese CPU das dann auch ausführen kann. Ja, ein Angreifer kann, wenn er irgendwo hier draußen angreift, davon gehen wir aus, ja, er kann den Speicher auslesen, er kann den Cache auslesen, er kann hier diese Busse kontrollieren, kann er eben dieses Programm nicht im Klartext sehen. Das ist das eine. Und zum anderen ist er eben nicht in der Lage, hier von außen Instruktionen in die CPU einzuschleusen, die korrekt verschlüsselt sind. Und die CPU wird sich eben deshalb auch weigern, das Ganze auszuführen. Das Ganze sieht also so aus, wenn ich für diese CPU ein Programm baue, ein Programm implementiere, habe ich mein Binary. Ich generiere mir einen User-Schlüssel, KU, für dieses Binary und verschlüssele das Binary mit diesem Schlüssel KU. Ich übertrage das Binary an mein System und jetzt muss ich diesen KU über einen sicheren Kanal, das ist eine Anforderung, die wir einfach an der Stelle haben, ebenfalls in die CPU bringen, sodass dieser KU mit der PUF geeignet verschlüsselt wird und dann habe ich einen verschlüsselten User Key. Bei dieser Verschlüsselung geht sowohl ein Fingerprint, ein Hash des Binaries als auch ein Hash des aktuellen Systemzustands, kann ich beliebige Werte nehmen, mit in die PUF ein. Das ergibt mir praktisch die Challenge, von der ich vorhin gesprochen habe, ja, sodass also diese Verschlüsselung durch die PUF auch nur später wieder mit der entsprechenden Challenge-Eingabe auf diesem System möglich ist. Das Ganze packen wir dann alles in Binary, ja, so ein ELF-Binary ist ja schön modular, und speichern es auf dem Rechner. Das kann einfach im Speicher passieren, das kann auf einer Platte passieren, ist egal, das Ganze ist ja verschlüsselt, tut nicht weiter weh. Wenn jetzt dieses Binary ausgeführt werden soll, dann muss ich diesen verschlüsselten User Key hier nehmen, muss den meiner PUF zum Entschlüsseln geben und muss als Challenge in die PUF ebenfalls wieder meinen Systemzustand messen und mein Binary mit eingeben. Nur dann wird bei dieser Verschlüsselung wieder der Original-KU rekonstruiert. Den gebe ich jetzt in der CPU meiner Execution Pipeline, von der wir vorhin gesprochen haben, von dem Instruction Fetch. Und die wird jetzt hergehen, Instruktion für Instruktion aus diesem verschlüsselten Binary wieder zu entschlüsseln. Dann nehmen wir ganz normales AES, ganz normalen Counter Mode. Ja, und ab dem Instruction Fetch, sieht dann die Execution Pipeline erstmalig die original- und unverschlüsselten Instruktionen. Da gibt es im Detail noch eine ganze Reihe von Dingen zu beachten und zu insbesondere auch Performance-Optimierungen durchzuführen. Insbesondere, wenn wir gleich sehen, bei Sprüngen zum Beispiel, da haben wir dann tatsächlich so einen Pipeline-Flush, der uns ein bisschen Performance kostet und ja, ein paar Dinge mehr, wo ich aber jetzt aus Zeitgründen mal drüber springe. Ja, im Ergebnis haben wir eine CPU gebaut, die Code ausführt, der speziell für eine einzelne CPU, für einen einzelnen Chip verschlüsselt ist. Die CPU kann oder weigert sich, nicht korrekt verschlüsselten Code auszuführen. Und damit kann ich eben ein Binary wirklich an eine konkrete Hardware, zum Beispiel an eine konkrete bestimmte Maschine binden. Bis in die Execution Pipeline ist unser Code verschlüsselt, instruktionsweise. Das ist etwas, was es in früheren Beispielen oder in früheren Secure Execution Environments in der Literatur teilweise nicht gab. Da lagen die Daten dann plötzlich schon entschlüsselt, zum Beispiel in Caches vor. Das gibt es bei uns nicht. Und zumindest, wenn wir keine Sprünge haben, können wir quasi in Echtzeit unser Programm ausführen. Es gibt also durch die Entschlüsselung keine zusätzliche Verzögerung. Das überspringen wir mal. Das Ganze haben wir auch auf einem FPGA aufgebaut. Wir haben da ein Open Source Hardware Design oder CPU Design verwendet von der Open RISC CPU und haben die um diese Mechanismen erweitert. Das waren OR1000, 32-Bit CPU, die wir da genommen haben, haben da eben so eine PUF integriert und das dann auf einem Xilinx Spartan 6 Board implementiert. Wir sind momentan an dem Punkt, dass wir über einen U-Bootloader, den wir entsprechend modifiziert haben, so ein verschlüsseltes Binary laden und ausführen können. Ja, also gibt es jetzt noch kein Linux-Betriebssystem oder sowas bootet, sondern wir booten da ein Binary, was dieses System dann ausführt. Ja, und da haben wir dann einige Messungen gemacht, wo man sieht, ja, wie groß ist unsere Performance Penalty bei Sprüngen bzw. bei Schleifen, abhängig davon, wie viele Sprünge unser Programm aufweist bzw. zu wie viel Prozent es aus Schleifen besteht. Wir haben da schon einen gewissen Overhead, aber den wollen wir auch noch weiter runterkriegen. Also wir sind momentan dabei, da statt AES eine andere Chiffre zu verwenden, so eine Low-Latency-Cipher namens PRINCE. Wenn wir die eingebaut haben, dann haben wir überhaupt keine Performance-Penalty mehr, weil wir dann eben bei dem Sprung keine Pipeline-Stalls mehr haben. Und wir wollen auch von dem Counter-Mode, den wir bisher verwenden, noch zu einem Authenticated-Cipher-Mode. Das haben wir momentan auch noch nicht umgesetzt. Und den ganzen Teil Data Encryption, also Schutz der eigentlichen Daten, auf denen gerechnet wird, den haben wir bisher auch noch komplett ausgeklammert. Gut, das so als kleinen Sneak Peek, was wir bei uns in der Forschung machen, um Hardware sicherer zu bekommen. Und wer sich dafür noch im Detail interessiert, da gibt es einerseits eine Publikation auf der diesjährigen ICS, aber das ist Springer, wer da keinen Zugriff hat, der kann sich den sogar ausführlicheren technischen Report einfach bei IACR im Online-Archiv runterladen. Gut, damit bin ich am Ende. Ich bin so einigermaßen mit der Verspätung in den 60 Minuten geblieben. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und hat so für den Start der CPU ein bisschen Gedankenfutter mitgegeben. Insbesondere diese Spectre Meltdown Demos kann man relativ einfach auch mal bei sich selber ausprobieren. Ja, also trotz aller Patches, zum Beispiel diese Spectre-Geschichten, die gehen selbst auf aktuellen gepatchten Rechnern immer noch ziemlich gut. In dem Sinne, danke, ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen und ja, weiterhin eine schöne Veranstaltung. Gut, Thomas will das Mikrofon booten, um zu fragen, ob es Fragen gibt.
Gibt es Fragen?
Ja. Nö. Ja, vielleicht mal eine Frage von mir. Wer hat sich denn hier im Publikum schon mal mit dem Spectre und Meltdown ein bisschen tiefer beschäftigt? Ja, doch schon ein paar. War alles korrekt, was ich gesagt habe, hoffe ich.
Ja. Gut. Danke, vielen Dank. Schöner Vortrag. Dankeschön.